ich musste meinen Zuhälter, letztendlich mein Loverboy, eine diverse Summe in der Woche bringen, ansonsten wurde ich zusammengeprügelt.
Wow. Girl Stuff. Das ist ein Podcast für zwei Girls, die über alle möglichen Stuff reden.
Der Safe Space für euch und für alle eure Themen. Ich bin Janice.
Und ich bin Ramse. Welcome back zu Girls Stuff. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Wir sind heute nicht nur das zweite Janice, sondern einen Gast heute hier bei uns. Die Grazia sitzt hier. Und wir freuen uns sehr auf das Gespräch heute.
Ja, mega fest. Hallo Grazia. Bist du da?
Dankeschön.
Wirklich mega, mega stark und cool. Vielleicht am Anfang können wir einfach ganz schnell sagen, dass wir ein Spiel machen, um dich besser kennenzulernen. Weil du hast nämlich eine recht krasse Geschichte und bist eine mega starke Frau. Also bist ehemalige Prostituierte. Stehst jetzt hierher und redest über deine Geschichte und gibst so vielen Frauen ja, eigentlich mit deiner Stimme eine Stimme, dass sie sich wehren können, für sich einzustehen und dass hoffentlich ja, draussen die Welt auch ein bisschen mehr sich selber hinterfragt. Aber dass man dich etwas besser kennenlernt, habe ich hier so ein Spiel. Ich finde das Spiel aber recht cool, das haben wir schon mal gespielt im Podcast. Und zwar ist das ein Spiel, das hat Fragen, also das heisst, darf ich dich das fragen? Also du darfst auch Nein sagen.
Okay.
Und in diesem Spiel, jetzt tue ich ganz schnell das Mikrofon ein bisschen verstellen. Vielleicht darfst du ganz noch ein bisschen zurückrutschen, damit man dir gut hört. Sorry, falls wir jetzt für euch zulassen, ein bisschen zu lützig sind. Also, entweder kannst du wählen heute, morgen oder gestern. Ich frage es euch beide. Ist gut, Ramona, bist du auch ready?
Okay.
Was willst du, für welche Frage willst du dich entscheiden? Und du darfst auch Nein sagen.
Gestern,
okay. Die sind meistens die.
Ich weiß nicht.
Okay, ich frage es für euch beide. Worüber hast du mit deiner Familie am Abend Brottisch meistens geredet?
Das Traurige ist halt einfach, das ist so diese Familienabende am Tisch nie wirklich gab. Was ich jetzt natürlich selber als Mama einführe, weil ich das so wichtig finde, zum Beispiel über Emotionen zu reden. Oder wenn ich jetzt einen Mann gehabt hätte, Emotionen und wie war dein Tag. Aber ich kannte das, also ich kann dir darauf jetzt nicht so eine direkte Antwort geben. Genau.
Das ist mega deep. Weil, ja, ganz am Einstiegsfrage. Ja, mega.
Ich denke mal, sowas ist Luxus.
Ja.
Keine Rolex oder wenn du alleine bist, bist du alleine. Und Familie ist ein Luxus. Und einige schätzen das halt einfach gar nicht. Denke ich mir.
Ja, vor allem eben für Leute, die das einfach haben, ist es so mega selbstverständlich. Und dann schätze ich es irgendwie gerne immer.
Hey, mega, mega krass. Ich habe mir jetzt gerade, als ich die Frage gelesen habe, ich so gedacht, die Frage, die klingt so banal, aber es ist so nicht banal. Es ist so vieles dahinter.
Also du erinnerst dich dann halt komplett zurück an deine Kindheit, Jugend.
Ja,
voll.
Was man redet oder was man eben alles nicht redet.
Ich, glaub, ich muss auch sagen, ich habe mich einfach zurückgezogen in der Pubertät schon und bin auch anders aufgewachsen in der Patchwork-Family und es gab halt einfach die Probleme. Jede Familie hat Probleme, aber bei uns gab es natürlich auch Probleme, aber es haben halt wichtige Dinge gefehlt. Mein Vater ist kein schlechter Vater. Meine leibliche Mutter ist auch keine schlechte Mama, aber die Sachen, die passiert sind, sind halt einfach passiert und das formt ja einen auch, wenn du als Mama und Papa, du formst dein Kind ja. Genau.
Möchtest du noch beantworten, Ramsi, dass wir uns zu dritt kommt dir etwas in Sinn?
Ja, also...
Oder willst du eine andere wählen?
Nein, ist gut, ich kann das gut beantworten. Also eben bei uns hat es das eigentlich schon gegeben, dass wir so Abend zusammen zu Nacht gegessen haben. Immer Kaffee-Kumpli. Heisst eben, das ganz Brot und Käse.
Du hast über das ein TikTok gemacht. Ja, das gesehen.
Und ja, meistens hat man einfach so aus der Schule erzählt. Also ich kann mich so ein bisschen daran erinnern, dass die Eltern oft gefragt haben, ja, und wie hast du es heute gehabt? Und die Kinder, vor allem so in der Pubertät, einfach so, gut. Was hast du gelernt in der Schule? Nichts. Und ich weiß, wenn du so daran zurückdenkst und denkst so, eigentlich... Eben, gerade so wie du gesagt hast, ist es etwas, was man extrem schätzen muss. Es eigentlich mega schade, dass man so die Phase hatte, wo man dann so das Gefühl hat, man ist jetzt zu cool, um etwas zu erzählen. Ja, also eben meistens sind Gespräche gerade so in dieser Teenie-Zeit eher oberflächlich gewesen.
Obwohl ich glaube schon, dass es wichtig ist, also das, was jetzt du vorher gesagt hast mit deinem Sohn, du hast dein Sohn ist bald 2, vielleicht, dass wir das auch noch sagen können. Ganz, ganz herzlich auf den Fotos gesehen auf Insta, so eine herzige. Dass du als Mami dann vielleicht auch gewisse Sachen dir jetzt auch sagst, die wichtig sind für deine Erziehung mit deinem Kind, dass du Sachen einführst, die du als Kind nicht hast gehabt.
Ich finde es halt voll krass. Mhm. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, meine leibliche Mutter ist, wo ich 5, 6 Jahre alt war, hat uns eigentlich eingetauscht für Alkohol, Drogen und Männer. Und sie selber hatte auch nicht so die Mama und den Papa, also ist auch komplett verwirrt und misshandelt worden und so aufgewachsen. Und mein Papa irgendwo auch. Und dann bekommt ihr ein Kind und dann prägt es und dann geht deine leibliche Mutter und dann ist es so, okay. Ich sage selber, niemand hat mir gezeigt, wie es ist, eine Mama zu sein, aber beim besten Willen, wenn ich den Kleinen angucke und mir einfach so denke, sorry, aber wie kannst du? Wie kannst du dein eigenes Kind alleine lassen? Und ich finde dieses Phänomen einfach krass, dass mir das niemand gezeigt hat, wie es ist, Mama zu sein. Ich es aber dennoch irgendwie verstehe und diese Generation durchbreche und sage, nee, jetzt funktioniert das anders.
Wow, mega stark, ja.
So, und auch das zum Beispiel, das mit der Pubertät, den Gesprächen, die sind eigentlich so wichtig. Auch wenn wir immer, ach, ich weiß noch, wie ich war. Oh, schlimm. Aber das finde ich auch so wichtig.
Ja. Hey, mega fest. Mega fest. Wie ist es denn für dich gewesen, wo du älter bist geworden? Also wo deine Geschichte sich dann, also würdest du wie sagen, dass es immer so wie ein Puzzle ist, wo eins zum anderen führt, dass es dann wie weiter, also weißt du, wie würdest du?
Ich glaube, im Leben passieren Dinge, die dich so vorantreiben, wo du jetzt im Leben stehst. Und aber der entscheidende Punkt mit meinen Ängsten hat da eben bei meiner Mama angefangen und ich habe bis heute mit Verlustängsten zu kämpfen. Ich hänge sehr, sehr stark an meinen Sohn, also wirklich extrem. Und einfach diese Angst, zum Beispiel, wenn ihnen etwas passiert, dass ich sage, ich kann nicht ohne ihn, das ist auch so okay. Aber ich glaube, alles hat im Leben einen Grund und einen Sinn und entweder nutzt du diesen Grund positiv oder halt negativ. Und entweder gerätst du an falsche Teufelskreise, das ist auch bei den Jungs so, wenn die Drogen verticken und irgendwie kleinkriminelle Sachen machen oder du wirst halt irgendwie in irgendwelche Kreise als Frau reinrutschen, wo du deinen Körper verkaufst. Und ich finde, ich glaube, wenn du in einem gesunden Familienhaushalt aufwächst, unabhängig, ich weiß noch ganz genau, meine leibliche Mama, wenn die nie getrunken hat, die ist sehr schwere Alkoholikerin, mehr mittlerweile auch drogenabhängig, aber wenn sie nie getrunken hat und wir bei ihr waren, sie hatte wirklich finanziell, war sie sehr, sehr schlecht dran. Und wenn ich und meine Schwester bei ihr waren, dann war es einfach so, wenn sie nicht getrunken hat, war sie wie der Engel. Also sie war wirklich sanftmütig, aber wir haben uns die Welt dann schön gemacht. Wir haben aus Kleinigkeiten, das war für uns, das war das Leben, so mit unserer Mama und das Wochenende da. Und ich glaube, das ist einfach so wichtig, diese Aspekte vorzuenthalten und auch in den Familien, sag ich mal.
Mega, mega. Wie hast du, wie, also ich glaube, wie wahrscheinlich, also ich weiß es wie nicht, aber gibt es wie verschiedene so wie Komponenten, wo du dann, also ich glaube mega fest als innere Kind, also dass man, wenn man das wie nicht, weißt du, davon, ich weiß nicht, ob ihr euch für das interessiert, aber ich finde das mega wichtig, so dass das innere Kind kann heilen kann. Dass das auch wie kann wachsen, weil das haben wir ja immer noch, auch wenn wir jetzt erwachsen sind, haben wir ja das irgendwie in uns in. Und ich glaube mega fest, dass die jungen Jahre uns so viel
Bis heute
prägen.
Glaubst du mir, das musste ich lernen? Und ich sag dir so, wie es ist, durch Heartwings habe ich mein innerliches Kind geheilt.
Wenn ich auch noch erklären, was Heartwings ist.
Können wir das erklären, was ist Heartwings?
Soll ich das erklären?
Ja, du kannst gerne.
Heartwings ist eine Organisation, die von Spenden tätig ist und die hilft Frauen aus dem Ausstieg. Die hilft Frauen, die sind nicht nur da, die sind nicht nur therapeutisch da und psychologisch da, sie geben ins Prinzip auch uns Wohnungen, dass wir, ich kann durch Heartwings mit meinem Sohn in einer Familiengegend wohnen, in einer normalen Familiengegend wohnen, wo ich es nur noch erträumt hätte, dass ich überhaupt das möglich ist. Heartwings sagt dir, hey, du hast Träume. Du sitzt nicht irgendwann in der Schule und denkst, okay, du wirst irgendwann eine Prostituierte und gehst deinen Körper verkaufen. Wir haben eine Traumwand bei Heartwings.
Ja, das ist so schön, die habe ich gesehen.
Und jede Frau kann dorthin gehen und es braucht teilweise Wochen, Tage, Monate, bis eine Frau überhaupt mal einen Traum aufschreibt. Zum Beispiel ein richtiges Weihnachtsfest oder es sind die kleinen Sachen.
Ja.
Das ist so krass. Hardwings bietet uns Möglichkeit, 100% eigentlich zu arbeiten. Mhm. Also wirklich 100% und auf so einer Ebene. Ich meine, wo kann ich mich als Prostituierte, die im Rotlicht tätig war, und deswegen ist es für mich einfach paradox, wenn irgendwelche Sozialpädagogen dort in den Medien sitzen und sagen, ja, das ist freiwillig. Okay, wenn das freiwillig ist, dann denke ich mir, lass mich das in meinen Lebenslauf reinschreiben, dass ich eine Nutte war und gut ist. Sorry, wenn ich mich so artikuliere.
Nein, aber ja, es ist schon wichtig so, dass du das so sagst.
Und Hardwings gibt uns eigentlich, ich meine, jetzt bin ich dort bei Hardwings angestellt, 100%, das sind 100% Arbeitsverträge. Deutschkurse, damit die Frauen verstehen, damit die Frauen überhaupt wissen, wie funktioniert das und meine Verträge, Bankkonto. Und das ist eigentlich das ideale Ausstiegsprogramm, was Hardwings macht. Unter anderem machen wir auch Vorträge, Aufklärungsarbeiten in den Schulen und whatever. Und das ist so, wo ich mir denke, das ist das Idealste.
Ja, absolut. Das und ist wie eine Stärkung, so, oder?
Genau.
Ja.
Genau.
Ja.
Es ist so wichtig, dass es so Organisationen gibt.
Ja.
Wie bist du zu dem gekommen oder wie hast du von dem erfahren?
Ich war im Rotlicht.
Vielleicht, wenn wir noch wenn es für dich okay ist, du darfst schon immer sagen, wenn du etwas nicht willst, sagen. Wie ist bei dir so der ausschlaggebende Punkt? Also ich weiss deine Geschichte auch von Tele Zürich, du hast sie eigentlich schon mal erzählt, aber für all die, die jetzt die Sendungen nicht haben gesehen, wie ist es dazu gekommen, dass du in Zürich am Ende des Tages per Langstrasse oder
Also du musst dir vorstellen, angefangen hat das mit dem Punkt, fangen wir mal in der Schule an.
Ja,
okay, Kindheit ist ein bisschen, meine Mutter ist gegangen, alles schön und gut, habe ich verkraftet, okay, gut. Dann bist du in einer Familie, wo es natürlich diese internen Probleme gibt und wo du diese fehlende Anerkennung vielleicht und diese warme, ich rede von der herzlichen, sanftmütigen Liebe, vielleicht auch nicht gerade so bekommen hast. Mein Papa ist kein schlechter Papa. Und
das sagt niemand, aber ja.
Genau. Und dann ist es so, bist du in dieser Patchwork-Family und dann wirst du halt in der Schule extrem gemobbt. Ich war das größte Mobbing-Opfer auf der Schule und wegen belanglosen Sachen, Kummer, die sieht hässlich aus oder die ist ein bisschen dicker, alles schön gut. Haben wir verkraftet. So.
Dann fehlt
mir da auch die Anerkennung und die Zuneigung und Liebe und niemand gibt dir das. Und dann verlierst du mit 15 durch einen One-Night-Stand deine Jungfräulichkeit und dann bist du abgestempelt, dann bist du offen. Und dann meldest du dich, wenn du gerade mal irgendwie 17 Jahre alt bist, an auf einer Dating-Plattform und verrennst dich da in irgendwelchen Männern, oder? Und niemand, vor allem das ist auch so ein Aspekt, so ein Punkt, niemand hat mir erklärt, was ist denn eigentlich Sex und Prostitution. Bei mir in der Schule hat man einfach ein Kondom und eine Banane auf den Tisch geworfen und hat gesagt, das ist Sex, das ist Verhütung. Aber ich denke mir, okay, wer erklärt mir, wie ich mein Herz zu schützen habe? Wisst ihr, was ich meine? Und dann mit frisch 18 habe ich halt meinen Loverboy kennengelernt und Leute fragen mich immer, ja, wie konntest du? Und ihr müsst euch vorstellen, das ist wie so ein, ist ein krasses Beispiel, aber das ist wie so ein Pädophiler, der einen Bonbon anbietet und das Kind will ja diesen Bonbon. Er hatte das, was ich gesucht hatte und gebraucht hatte. Ich
also er hätte das wie auch so vorgetäuscht in dem Sinn.
Extrem. Ja. Und dann ist es so, er gibt mir diese Liebe, die ich immer, immer wollte. Er gibt mir diese Zuneigung, Anerkennung. Und dann bist du da drin. Dann siehst du das erste Mal ein Laufhaus und du verstehst nicht, hä, wo bin ich eigentlich? Hast du deiner Familie keinen Kontakt und und. Und dann bist du da auf dem Stuhl im Dessous in diesem Laufhaus. Und dann hast du eigentlich, letztendlich denkst du, du warst gar nicht da. Also deine Seele war wie nicht da. Und ich weiß noch, der erste Kunde kam, gibt dir das Geld, du nimmst das Geld an, du vollendest den Akt, sag ich mal. Und dann sitzt du auf dem Bett ganz alleine in diesem Dessous. Und denkst dir, es hat sich irgendwo wie ein One-Night-Stand angefühlt, aber ich habe ab dem ersten Zeitpunkt so vieles eingetauscht, was ich bis heute teilweise nie mehr zurückbekomme. Manchmal denke ich mir so, wenn ich Mädchen in meinem Alter sehe, die irgendwo in der Ausbildung sind und die Jungfräulichkeit noch haben, Luxus. So.
Ja.
Und das war dann halt einfach so, dass es dann, du warst dann halt 24/7, also 24 Stunden gefühlt, 7 Tage in der Woche am Arbeiten. Du musstest, hast du nicht die, also ich musste meinen Zuhälter, letztendlich mein Loverboy, eine diverse Summe in der Woche bringen, ansonsten wurde ich zusammengeprügelt.
Wow.
Und das ging dann eine Zeit lang. Irgendwann habe ich dann gebetet, ich meine, bitte Gott, bitte, 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 lass Corona kommen. Lass Corona zu uns kommen, dass die Bordelle schließen. Das war in Deutschland. Und dann kam Corona, Gott hat meine Gebete erhört. Und ich weiß noch, in der letzten Phase, wo dann die Clubs zu hatten, weiß ich noch, dass ich
dass ich mit einer Frau geredet habe wegen dem Geld, was ich meinen Zuhälter immer abgedrückt hatte. Und sie hat das ihren Zuhälter gesagt, der hat das meinen gesagt. Und mein Zuhälter kam am Abend zu mir und wir waren alleine in diesem Haus und hat mich einfach nur so angeguckt und mich wie verprügelt und danach vergewaltigt und dann eigentlich so gesagt gehabt, warum redest du mit anderen Frauen? Das war der erste Zeitpunkt, der erste Moment, wo ich zu Tabletten und Alkohol gegriffen hatte und anfing, auch jedes Mal nach dem Freier meine Haut richtig aufzukratzen in dieser Dusche, weil ich mich selber so verachtet und hässlich und grässlich und widerlich, das ist bis heute teilweise noch so, dass ich unter der Dusche, ich kann mich nicht so mit den Händen meinen Körper waschen, ich habe immer so einen Schwamm, wenn ich mich abdusche, immer so, das ist bis heute geblieben. Und ich weiß noch, ich saß so, nachdem, wo das passiert ist, einfach auf meinem Bett und habe so aus dem Fenster geguckt und sah so ein paar draußen vorbeilaufen. Und ich habe mich so voll betrunken, wollte mir das Leben eigentlich nehmen und bin dann einfach so eingeschlafen, bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und dann hat mir eine Arbeitskollegin geschrieben gehabt, hey, hast du nicht Lust in die Schweiz zu kommen, hier hat alles geöffnet.
Oh, okay.
Und dann bin ich eigentlich, es ist noch ein kleiner Vorfall gewesen, wo er auch wieder durchgedreht ist und mir dann Narben zugefügt hat auf meiner Haut und dann bin ich eigentlich von heute auf morgen. Ich habe ihm gesagt, ja, ich gehe in die Schweiz für uns und er wusste alles. Er hat das ganze Game studiert, er hat gesagt, du kannst da 3 Monate steuerfrei arbeiten, nach 1,5 Monaten komme ich, hol das Geld und dann kommst du wieder. Ich denke mir, ja, gib mir aber einfach meine ganzen Dokumente, weil er hatte meine Dokumente alles zurück.
Also er hat das wie eingefädelt, also er hat das Ganze eigentlich wie schon geplant.
Alles war von ihm geplant. Wow. Es ging dann auch, es waren Diskussionen von über, guck, du bist meine Hauptfrau, lass uns doch eine zweite Frau holen. Dann war es mit der Zeit so, wenn ich nicht dieses und dieses Gewicht hatte, dass ich auch Schläge bekommen hatte. Ich konnte nicht einfach frei bestimmt essen und frei bestimmt leben. Es war einfach nur so, du bist da, du machst dich zurecht, du hast deine Maske, okay, der Kunde will das, okay, so. Und dann noch diese Handgreiflichkeit und das alles, was da passiert ist mit den Freiern. Das dürfen wir auch nicht abstreiten, oder? Und irgendwann bin ich dann abgehauen. Dann war ich in der Schweiz, er wusste das, nach 2 Tagen, wo ich in Wollishofen, das war ein Club dort, der hat mittlerweile auch hat zugemacht. Da musste ich zum Beispiel 220 Franken jeden Tag abdrücken an dem Clubbesitzer für ein heruntergekommenes Zimmer.
Wow.
Und jeden Tag. Und ich war über einen Monat da. Das sind 6.500. Und jetzt denke ich mir so, damit hätte ich mir irgendwo in Zürich ein schickes Loft mieten können. Und dann so nach 2-3 Tagen, weil ich auch nicht das Geld gebracht hatte oder weil keine Kundschaft kam, hat er mir gedroht. Extrem gedroht. Ich weiß, wo deine Familie wohnt und das und dies und jenes. Und dann habe ich gesagt, nein. Das war das erste Mal, wo ich meinen Vater danach angerufen gehabt hatte. Und ich habe ihm alles gesagt und dann haben wir die Flucht vollzogen, dass ich von hier nach Hamburg mit Zug gefahren bin. Und mein Papa stand da im Auto, ich steige ein und wir haben uns monatelang nicht gesehen. Ich gucke ihn an und ich habe keine Emotion gespürt, keine Empathie.
Von ihm?
Von meinem Vater.
Ja.
Und ab dem Zeitpunkt weiß ich, okay, und er ist ein sehr emotionaler Mensch eigentlich gewesen, aber das hat ihn kühl gemacht, bis heute. Das ist so eine Bindung kaputt gegangen, die ich glaube, der Kleine mittlerweile heilt ihn, finde ich. Da geht er auf, aber bei uns ist da Cut. Das kann man schwierig. Dann ist mein eigener Vater sogar zu mir mit mir zum Laufhaus gefahren. Es war komplett dunkel und alle Frauen waren nicht da. Und es war eine Frau da, die aber einen Kunden hatte und ich habe das meinem Papa gesagt und es war videoüberwacht und es war auch. Es war einfach die Angst. Dann habe ich meinem Papa das Nötigste eingepackt und gucke einfach so aus dem Fenster. Mein Vater kommt einfach mit einer Maske rein und holt die restlichen Sachen. Und dann sind wir halt zu mir in die Stadt gefahren, weil ich nicht in Hamburg gelebt hatte. Und dann habe ich gesagt, Papa, beim besten Willen, ich kann hier nicht bleiben. Es tut mir leid, aber auch mein Stolz. Überleg mal, ich habe mein Fachabitur, meine Matura abgebrochen, hatte Krise zu Hause, habe mich irgend so einen Typen verrannt, habe dann angeschafft für ihn, sag ich mal, mein Körper und alles hingegeben für ihn und dann einfach, okay, ich bin jetzt wieder in meiner Kleinstadt, wo viele eh schon wussten, was ich gemacht hatte und dann dachte ich so, nee, Papa, auch wegen der Bedrohung nicht und ich muss wieder zurück.
Ja, und hast du denn nie auch Angst gehabt, dass die Idee wieder finge und hat dann
natürlich
zurück?
Natürlich. Ich meine, der Typ hat ja auch so ein Loverboy, der investiert ja auch in eine Dame. Ob es Operationen sind, ob es Schönheit ist, ob es dies ist. Ja.
also das ist ja auch emotional. Du spielst ja der Frau. Mhm. Ich habe einen freien Tag bekommen, wenn ich die und die Summe gebracht habe in der Woche für den Zoll. Also und dann, ihr müsst mal vorstellen, du bist in diesem Haus und alle Frauen denken das. Jede Frau hat dann irgendwie einen Zuhälter oder einen Loverboy, einen Freund und da gab es eine Frau, die 3 Jahre da war. Und ey, und sie hat ihnen ein Luxus, eine Luxusauto, ihnen eigentlich das ganze Geld. Du denkst, aber du bist wirklich in diesem Film drin und irgendwann glaubst du das.
Mhm. Ja.
Das ist so, wenn du mit Menschen umgeben bist, die dir die ganze Zeit sagen, die Karte ist rot, aber eigentlich ist die Karte gelb. Und irgendwann glaubst du das. Das ist
Manipulation.
Voll. Und
emotionale Manipulation.
Dann war es halt einfach so, dass ich dann hier in der Schweiz alleine weitergearbeitet hatte, aber auch wirklich 50% Basis und ich musste das und das machen in diesem Standardservice. Es gab einen Club von einem Schweizer, wo es hieß, in 15 Minuten musst du küssen, einen Blowjob ohne Kondom geben, teilweise Geschlechtsverkehr ohne Kondom und mit den Kunden duschen gehen. Und ich habe dann einfach gesagt, sorry, ich habe Corona, ich kann nicht arbeiten.
Ja.
Und dann wurde ich halt wie rausgerührt. Oder jemand anderes, wo sie mir mit der russischen Mafia gedroht hat, an der Langstraße.
Ja.
Und ich als junges 18-jähriges Mädchen das sehe und denke, in welchem Gangsterfilm bin ich hier eigentlich?
Ja.
Und so habe ich halt immer die Standorte gewechselt. Das eine war ein Vedicon, das war so ein Apartment, müsst ihr euch mal vorstellen. Also wir hatten noch nie Polizeikontrolle, es kam nie irgendwer. Da sind wir zu dritt, 3 rumänische Frauen und ich als 4. Person dort in diesem Loft. Mhm. Und dann gibt es Telefonisten. Die Telefonisten schreiben mit den Kunden und geben sich als dich aus. Und diese Fake-Inserate, das bist ja nicht mal du auf den Bildern, dein Sex-Inserat. Die tun teilweise Fake-Bilder rein. Und dann kommt der Kunde einfach und wir Frauen stellen uns einfach perfekt auf, unscheinbar und gestylt. Und du weißt nicht mal, welcher Psychopath kommt jetzt hier eigentlich rein. Stell dir mal vor, ich wäre abgestochen worden oder sonst was. Und dann bist du da und dann schreibst du den Telefonisten, okay, Start, Stopp. Und dann wissen die ganz genau, und am Abend kam immer ein Fahrer und hat so 50% von deinen Einnahmen mitgenommen.
Wow.
Zum Beispiel. Aber es ist nicht nur auf der Langstraße oder im Escort-Betriebe, wo ich ein diverses Gewicht halten musste, damit ich überhaupt da irgendwie, da ist, es ist überall das Gleiche. Ich finde auch so diesen, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber immer so dieses, ja, das sind die Langstraßen, aus der Langstraße die Frauen und das sind irgendwie High-Society-Escort-Damen. Es ist ja überall das Gleiche.
Ja, das ist
was ich meine.
Ja.
Und dann irgendwann bin ich dann halt, bin ich obdachlos gewesen? Nein.
Es und das auch, was man sagen, du bist 22 oder 23.
Jetzt bin ich 22.
Ich wollte fragen, wie alt, du hast vorhin gesagt, du bist 18.
18 reingekommen und ich weiß noch, dann der Anfang begann eigentlich so, wie ich rausgekommen bin, mit dem ersten Club. Da war ein Rocker und der hat immer mit mir geredet. Gesagt, hey, pass auf, du gehörst hier nicht her. Er hat mich gesehen. Er sagt selber, er ist der Teufel, aber für mich war er in der Situation der Engel, der mich eigentlich an der Hand dann irgendwo genommen hatte, aber er durfte nicht. Also eigentlich, bei denen gibt es diverse Regeln und so. Er hat letztendlich eigentlich auch sich riskiert, nur um mir zu helfen. Ich weiß noch, dann irgendwann nach dieser ganzen Tutur, wo ich 7-mal, 8-mal den Standort gewechselt hatte, war ich wie obdachlos und er hat mir wie ein Hotel bezahlt. Hat gesagt, guck mal, mach jetzt was. So. Das ging heimlich und heimlich und heimlich und dann in diesem Hotel, weiß ich noch, dass ich davor aber irgendwie Schutzhäuser und Obdachloseheime angerufen gehabt hatte und dann bin ich, hat man mir auch den Namen Hardwings durchgegeben, aber die haben keine öffentliche Telefonnummer im Internet, deswegen habe ich eine E-Mail und eine Instagram-Nachricht hingeschrieben und das Schutzhaus hat sich gemeldet und hat gesagt, hey, weißt du was, komm, wir können dir helfen.
Ja.
Aber in dem Moment hat sich Hardwings auch gemeldet und hat gesagt, ja, brauchst du noch eine Hilfe? Ich sage, nee, ich habe hier eine Lösung gefunden, weil ich dachte, das Schutzhaus, ganz ehrlich, das wäre von der Stadt Zürich, ist es sicherer oder als irgendwie eine Organisation, die durch Spenden finanziert ist. Und das Schutzhaus konnte mir eigentlich sofort ein Dach über den Kopf geben, was ich gebraucht hatte.
Ja.
Dann war ich in diesem Schutzhaus und habe eigentlich meine Sachlage dargelegt und erklärt und erzählt. Das hat man auch im SRF, glaube ich, gesehen. Und habe eigentlich gesagt, ich kann nicht zurück nach Deutschland. Es geht nicht. Ich brauche hier eventuell eine Bewilligung. Ich möchte hier gerne Fuß fassen und arbeiten und mich integrieren und neu anfangen. Das Einzige, was man zu mir gesagt hatte, war von diesem Schutzhaus, die alle soziale Arbeit studiert hatten,
hey, pass auf, wenn du mit der Polizei nicht kooperierst, weil das war irgendwo die Bedingung, ich müsste zur Polizei gehen, das Ganze irgendwie, und ich dachte so, was bringt das? Ich bin irgendwo durch Freiwillige, habe ich mich irgendwo freiwillig verkauft, weil durch Liebe gehandelt und whatever, was würde das bringen? Wir haben über Snapchat geschrieben, die Nachrichten werden alle immer gelöscht sofort. Und auf jeden Fall...
Also du mit dem Loverboy?
Mit meinem Loverboy.
Also das heißt, er hat gar keine Beweise in
dem Sinne. Ja. Und das Ding ist halt einfach, er war halt so raffiniert, er hatte immer so ein ganz, ganz kleines Nokia-Handy, wo die Polizei das nicht mal irgendwie abhören konnte. Also ich habe auch zu den im SRF, zu diesen Capo-Beamten habe ich gesagt, wissen Sie, sie hätten das emotional verstanden, aber rein rechtlich hätten sie nichts machen können. Die Bedingung vom Schutzhaus war, entweder tust du mit der Polizei, sage ich jetzt mal, zusammen kooperieren und wenn nicht, können wir dir hier nicht weiterhelfen. Geh einfach zurück, mach deine Ausbildung in Deutschland und dann in 3 Jahren kommst du mal wieder.
Wow.
Und ich bin auf dieses Zimmer und dachte mir einfach so, okay, Moment mal. Du hast soziale Arbeit studiert, ich vertraue dir meine ganze Geschichte an, ich brauche Hilfe, ich brauche jemanden, der mich jetzt sieht und hört und mir eine Stimme gibt und jetzt gibst du mir die Abfuhr und so Gott wollte, hat sie in dem Moment Jael von Hardwings, das machen die eigentlich nie, bei mir gemeldet, hat mir ein Video von der Ladies Lounge geschickt und ich hatte deren Telefonnummer gar nicht mehr und hat mich gefragt, möchtest du doch nochmal vorbeikommen? Und ich dachte, okay, wir müssen eh nochmal reden. Und dann ging es ganz fix, dass ich zu Hardwings gekommen bin. Ich weiß auch, das erste Mal, wo ich reingekommen bin, als Mädchen, ich bin dort reingekommen und ich habe sie angeguckt und das erste, was sie gemacht hat, war, wer bist du und was ist deine, also nicht was ist deine Geschichte, aber sie hat mir, sie hat mir zugehört, sie hat mich gesehen, sie hat an mich geglaubt in dem Moment und hat gesagt, okay, was möchtest du? Was möchtest du wahrhaftig? Und ich habe erklärt, ich möchte eine Arbeit und eine Wohnung. Sie hat gesagt, in 2 Tagen komm einfach mal wieder, da wird sich bestimmt eine Lösung geben, finden. Ich kam in 2 Tagen wieder, es gab auch eine Lösung, aber bis zum Morgen nicht. Also sie hat wirklich bis zum Morgen, an den Tag, wo ich gekommen bin, gar keine Lösung gehabt. Und an diesem Moment, bevor ich gekommen bin, hat sich eine Frau eigentlich gemeldet, hat gesagt, hey, wir haben hier eine Wohnung und eine Arbeit, habt ihr eine Frau? So auch voll das Wunder. Extrem. Und so hat sich das alles weiterentwickelt, dass ich, es ist so Einstieg, mittendrin und Ausstieg.
Und eben, du hast ja gesagt, du bist wie geflüchtet und hast mega lange auch in Angst gelebt von deinem Loverboy, ehemaligen Loverboy. Und jetzt sitzt du da und traust dir das alles öffentlich zu erzählen. Ist die Angst ganz weg?
Oder? Also ich sag dir, ich weiß, ich spiele mit Brot von Leuten und mein jetziges Ich sagt, weißt du was, ich verzeih dir und ich vergib dir. Und es tut mir leid, dass du selber in diese Situation gerutscht bist, dass du gesagt hast, ich meine, ich habe ihn geliebt. Also ich habe ihn wirklich, wirklich geliebt. Und es tut mir einfach so unfassbar leid, wie armselig musst du sein, dass du an jeden Typ, auch an jeden Bordellbetreiber, stell dir vor, es wäre deine Schwester, Tante, Cousine, whatever, Mutter,
Freundin,
so, Frau. Letztens sehe ich ein TikTok-Video auf TikTok, fahren immer so Lux, kennt ihr die Videos, wo die Luxusauto dran vorbeifahren und der eine Typ dann so fragt, okay, was machst du beruflich? Der eine fuhr ein Luxusauto, irgendwie so ein Porsche, dann fragt man ihn, was machst du beruflich? Bin Bordellbetreiber. Und ich denke mir einfach so in dem Moment, okay, alles gut. So.
Ja.
Ich weiß, dass ich ein Brot angreife von diversen Leuten. Und ich weiß, vielleicht mache ich mich auch angreifbar mit meinem Kind und ihr müsst euch mal auch überlegen, wenn wir mal über diese Stigmatisierung reden, wo ich den Kleinen bekommen habe, war das Jugendamt sofort vor meiner Tür.
Ja, wirklich?
Sofort.
Ja.
Und bis heute kämpfe ich mit dem Gedanken, dass das Jugendamt jeden Tag, jede Minute vor der Tür stehen könnte. Die kamen natürlich und haben sich alles angeguckt und die Chefin hat sich bei mir entschuldigt, meinte selber, das macht gar keinen Sinn.
Weil du ja alles im Griff hast. Aber sie haben schon gedacht, weil du aus dieser Branche in dem Sinn.
Auch weil ich bei Hardwings finanziell unterstützt werde und dann war es so, wisst ihr, was ich meine? Und
aber du hast ja dort wie die Zift ja Verträge auch als Putzkraft ausgegeben. Das heißt, ja,
damals eben noch nicht.
Aha, okay.
Damals noch nicht und das ist schwierig gewesen, oder? Oder auch so das Ding, ich weiß jetzt zum Beispiel, meine Nachbarn wissen davon. So, und davor hatte ich aber nicht Angst, aber
viele haben auch immer zu mir gesagt, du kannst es nicht wegen Kian, also mein Sohn. Du kannst es niemals, kannst du das öffentlich machen, positionier dich nicht dazu, der wird in der Schule gehandelt. Und ich denke mir eben doch.
Doch.
Ja. Eben doch, mein Sohn soll aufwachsen in einer Generation, wo ich ihn erkläre und schildere, wie du mit respektvoller Art und Weise und Anstand mit Frauen umzugehen hast. Dass es nicht okay ist, eine Frau zu kaufen.
Ja.
Das denke ich mir einfach. Und ja, natürlich, ich weiß nicht. Manchmal sitze ich natürlich auch zu Hause und denke mir so, okay. Aber.
Mhm. Also das, was du gesagt hast mit... Du hast deinen Sohn aufwachsen lassen mit dem Hintergedanken, dass er das muss lernen, finde ich im Fall so wichtig. Mhm. Weil ich persönlich habe das Gefühl, dass so oft gewisse Männer sich dort in der Verantwortung einfach nicht sehen, dass sie denken, ja, das wird mir ja angeboten, dann kann ich davon profitieren. Wo ich einfach mir jedes Mal frage, mit welchem Gewissen kannst du das machen? Mit welchem Gewissen kannst du mit einer Frau zahlen, wo du eigentlich 100% weißt, dass die nicht in dieser Position sein
wird. Der Punkt ist einfach, wenn eine Frau in die Prostitution gibt, hat es immer einen Grund und einen Aspekt. Wir saßen als Mädels, wir waren auch mal Kinder.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Wir saßen nicht irgendwie als Mädels in der Schule und haben irgendwie gesagt, wenn man uns gefragt hatte, was sind deine Träume, was willst du irgendwann werden? Ja, und ich werde irgendwann eine Prostituierte.
Ja.
Und es gibt viele Geschichten und viele Hintergründe, warum, wieso, weshalb. Ja. Viel schlimmer finde ich es denn, wenn sich Frauen, die irgendwas in diesem Land oder irgendwo zu sagen haben, hinsetzen an hohen Positionen und sagen, ja Mensch, wenn es die Prostitution nicht mehr gibt, dann gibt es mehr Vergewaltigung da draußen. Ich denke mir dann aber, Moment mal, kleines Beispiel, wir schicken unsere pädophilen Leute auch nicht zu unseren Kindern.
Nee. Ja,
dafür gibt es auch Hilfe. Also such die Hilfe.
Ja. Ja, nein, also das geht gar nicht. Das gibt in meinen Augen eine mega zweitklasse Gesellschaft. Also das heisst, dass irgendeine Frau besser sein und nicht vergewaltigbar oder wie man das nennen will, eine andere schon. Und das ist etwas, was ich finde, das geht einfach überhaupt nicht. Ich finde, man kann nicht sagen, du hast es verdient und du nicht. Mhm. Und was ich dir auch noch mega gerne würde fragen, ist, es gibt ja mega oft die, die sagen, ja, sie macht es ja freiwillig, es ist gut, schnell verdient das Geld. Was sagst du diesen Leuten?
Ich glaube freiwillig, okay. Wenn wir mal, es gibt vielleicht die Frauen, die sich hinlegen und niemanden dahinter haben und einfach das Geld verdienen wollen und. Aber ich denke mir, wenn es mit dem Herzen freiwillig kommt, stellen wir uns mal vor, putzen, okay. Wir würden für 15 Minuten putzen, 100 Franken bekommen. Jeder Typ wird sofort putzen gehen. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Jeder Typ wird sofort... Und dann denke ich mir, so freiwillig kann das ja nicht sein. Mhm. Ich habe nicht die Entscheidung, irgendwo durch diesen Druck und alles, was dahinter passiert, meine Kinder in der Heimat, der Zuhälter, Clubbesitzer, Tagesmiete und alles, was dahinter passiert, habe ich nicht die freie Entscheidung zu sagen, mit denen schlafe ich jetzt und wie viel und wie lange. Okay. Ich habe immer irgendetwas dahinter. Und frei bestimmt finde ich, wenn du über dein Sexleben auch selber entscheiden kannst.
Ja.
Oder mir wurde in diesem ganzen Rotlicht und in dieser ganzen dunklen Welt, sag ich mal, wurde mir auch dieses, wie soll ich das jetzt sagen, einfach dieses Sexleben eigentlich auch genommen. So, es ist nicht so, dass ich irgendwie jetzt mit einem Partner und sagen kann, okay, komm, wir probieren das und das aus und ich gucke ihn an und denke mir so, okay, aber eigentlich kenne ich das schon. Es ist, also, ja, und auch so, wisst ihr, was ich auch ganz, ganz schlimm finde, Social Media. OnlyFans wird normalisiert bei 15-jährigen Mädels. Eine bekannte Deutschrapperin, die 13-jährige Mädchen auf deren Konzert hat, steht auf der Bühne, ganz bekannte Deutschrapperin, und singt eigentlich Gib's mir Doggy. Oder dieses freizügige und wisst ihr, was ich meine?
Ja, ganz genau. Ja.
Es gibt so diverse Vorbilder, die ich einfach irgendwo nicht vertrete und deren Meinung und deren Aspekten und zum Beispiel du bist mehr wert, als wie er im Monat verdient. Das sind so Aussagen, wo ich manchmal denke, alles gut, wir müssen unterscheiden. Du bist Mann und du bist eine Frau, aber wir können das Ding nicht irgendwie mischen. Das ist gefährlich für unsere Generationsleben und alles, was danach kommt, finde ich das. Und weiß ich nicht. Wenn ich denke, so die 15-Jährigen jetzt oder auch so, wie das in der Schule alles abläuft.
So. Was hast du wie das Gefühl, was müsste anders, also wie müsste man, oder es anders gesehen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass so über Sex und die eigene Sexualität als junge Frauen gar nicht wirklich... Also so junge Männer, die kommen mega schnell in das Selbstbefriedigungsding oder die packen ihre...
Ich glaube, das Porno-Alter, das Porno-Konsum-Alter bei euch in der Schweiz ist 11.
Was?
11 Jahre.
Okay.
11 Nein, ich glaube sogar 11 Jahre.
Also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher.
Aber dann müsst ihr euch da mal vorstellen. Ein Junge, nehmen wir jetzt mal 11 Jahre, okay? Der guckt sich so erstmal so Soft-Pornos an. So, okay, das ist Sex und Küsschen hier, Küsschen da. Und irgendwann hat er davon genug. Will natürlich mehr, das ist wie eine Droge.
Ja, ja, das ist klar.
Und dann geht er auf dieses Hardcore und BDSM. Und dann siehst du da so Sachen. Und dann stellt euch vor, 4 Jahre lang hat er sich selbst befriedigt mit diesen Pornos. Und dann hat er vielleicht sein erstes Mal mit 15. Und dann kommt so ein unschuldiges Bauernblümchen-Mädchen.
Ja, einfach.
Ich glaube, es funktioniert nur, wenn wir einfach Respekt vor dem gegenüberliegenden Geschlecht haben. Ich habe Respekt vor dir als Mann, aber du hast auch extremes Respekt gegenüber mir zu zeigen. Und wenn ich selbstbestimmt bin als Frau und sage, was meine Meinung ist, dann fühle ich mich schwach und komme nicht mit diesen Mimi.
Aber da fängt es doch auch schon an, dass wir Frauen mehr auch lernen, was wir wollen. Ich habe mega oft das Gefühl, dass uns manchmal mitgegeben wird, also von außen, von der Gesellschaft, so, ja, das weiss ja dann schon der Mann. Also weißt, ich finde, wenn wir Frauen über Selbstbefriedigung reden, ist das viel krasser, als wenn das ein Mann... Weißt du, was ich meine? Bei Männern, sie machen schon mit 13, 14, eben schauen sie Pornos oder haben die Art von sexuellen Vorstellung. Und bei uns Frauen ist es, oh mein Gott, du willst das, oh mein Gott, du machst das. Oder irgendwie, oh mein Gott, die hat schon mit so und so vielen Männern Sex gehabt. Bei Männern ist es dann einfach so, okay, es ist, weißt du,
Ich habe mal eine Anfrage bekommen von einer vom bekanntes TV-Format oder irgendwie, ich weiß es nicht mehr, Zeitungsformat auf jeden Fall. Hieß es, möchtest du deine Geschichte erzählen? Alles gut, ja. Und als Gegenzug holen wir aber einen Mann, der sich auch verkauft und das voll freiwillig macht. Und sie wollte das so wie gleichstellen. Und ich habe einfach in dem Moment gedacht, Moment mal. Dann heißt es ja wieder so und so. Und das bin ich gar nicht eingegangen.
Ja,
das finde ich zum Beispiel, das war ein Typ, der hat sich auch verkauft. Der hat sich bei Männern verkauft, im Hotel, hat da so voll geredet. Und dann denke ich mir so, okay, aber das kannst du ja irgendwo nicht vergleichen. Natürlich gibt es Männer, die auf dem Männerstrich waren und. Aber das ist so, die Frau ist doch heilig. Die Frau ist, sorry, dass ich das mal so sage, aber der Mann hat seine diversen Aufgaben und die Frau auch. Und
ja, vor allem, ich finde es ja Unterschied, also jetzt bezogen auf jemanden, wo ganz klar sich selber sagt, ich mache das. Nehmen wir jetzt mal an, du hast mega viel Geld im Hintergrund und du machst es dann in dem Sinn aus deinem eigenen Instinkt. Oder dann ist es ja nicht zu vergleichen mit, und das gibt, also ich will nicht wissen, es gibt wahrscheinlich praktisch niemand, der das so freiwillig macht. Oder gerade ein Mann, wo
wir... Oder ich denke mir, die ganzen Zuhälter, verkauf doch dein Po.
Ja.
Geh dein Po verkaufen und wir drehen den
Spieß einfach mal um. Genau das was ich jetzt mit dem will sagen.
Oder diese eine bekannte deutsche Operin, Schwester Eva zum Beispiel. Sie selber war ja auf der Straße und das alles. Und sie selber hat ja jetzt so ein bisschen gesagt, es war jetzt, wo sie auch eine Tochter hat, könnte sie sich beim besten Willen niemals vorstellen, dass ihre Tochter das macht. Auch wenn sie es irgendwo, diese ganze Deutschrap mal in war und das alles, was sie da alles gerappt hat und. Aber jetzt ist sie Mutter und jetzt versteht sie viel mehr. Und wir müssen mal auf diesen Aspekt gehen von, okay, denk dir, was ist, wenn es deine Schwester, Mutter, Cousine oder sonst was gewesen wäre. Oder ist. Genau.
Bist du der Meinung, dass Prostitution illegal sein sollte?
Also vom Mann-Seite, dass man als Mann bestraft wird werden, wenn
wir reden dann jetzt hier vom nordischen Modell. Ja, genau. Das ist kein Prostitutionsverbot. Es bietet, wenn wir das nordische Modell haben, ich meine, Schweden, glaube ich, gibt es das jetzt schon.
Also in den nordischen Ländern ist es ja so, dass der Mann, wo sozusagen zu einer Prostituierte wird gehen, bestraft wird.
Genau, der Freier wird bestraft.
Ja, genau.
Die Frau wird entkriminalisiert, zum Beispiel auf der Landstraße. Das ist Horror. So paradox, ich verstehe das nicht. Wenn wir von der Landstraße reden, wissen wir doch, okay, die Frauen schaffen da an, Drogen, Macht, Gewalt und. Wenn die Frauen kontrolliert werden, kriegen die aber da eine Buße.
Ja.
Ich denke mir, wo fließt das Geld dann hin?
Ja.
So, und es ist zum Beispiel, also die Frau wird entkriminalisiert, es gibt Ausstiegsmöglichkeiten, es wird Aufklärung in den Schulen und sonst wo getätigt und der Freier wird bestraft. Und ich verstehe nicht, warum, es ist kein Prostitutionsverbot.
Der Freier wird aber bestraft. Warum wollen wir dieses Gesetz nicht? Die diskutieren alle immer in der Politik und ich denke mir, ihr diskutiert jetzt schon viel zu lange, dann macht auch irgendwas.
Das, was ich auch wichtig oder spannend finde an dem nordischen Modell, ist, dass dann auch der Mann in die Pflicht gezogen wird. Man sagt dann nachher, manchmal habe ich das Gefühl, hier wird es ein bisschen geredet, so, ja, dann geht man halt mal ins Stripclub, dann geht man halt mal in den Club dort, ja. Dort, wenn man das als Mann würde sagen, dann heisst es, spinnst du, das ist illegal, das darfst du nicht. Mhm. Und hier,
du musst mal überlegen, ich ziehe Kian mit einer, wenn es das jetzt geben würde, von heute auf morgen, ziehe ich meinen Sohn mit einer ganzen Generation groß, dass es nicht okay ist, eine Frau zu kaufen.
Ja.
Natürlich kiffen wir auch, oder?
Ja, gut. Sorry. In Deutschland nicht wissen, was du meinst.
Weißt du, was ich meine? Und du wurdest doch damit erzogen.
Ja.
Es ist nicht okay, es zu kiffen.
Ja, genau.
Okay, man hat es irgendwo...
Aber es ist etwas anderes.
Voll.
Ja, es wird einfach anders. Ich glaube, wenn du weißt, etwas ist nicht okay, aber du machst es dann gleich, weißt du es ja wie gleich, es ist nicht okay. Also es ist zum Beispiel jetzt verboten. Aber weil es ja jetzt gar nicht verboten ist, sondern du kannst legal eine Frau zahlen, gibt es eine ganz andere Ausgangslage. Und ich finde, das ist ja der Punkt, der sich ändert, dass man gar nicht mehr denken kann, hey, ich bin so cool und ich habe das Geld und ich kann mir gönnen und machen, was ich eigentlich will. So, hey, nein.
Also, oder auch so, wenn du, was ich für Fetische erlebt habe.
Das habe ich dir fragen.
Nein.
Was sind das für Männer, die kommen?
Es ist wirklich unscheinbar. Also ich habe das Gefühl gehabt, jede Frau hat so eine Attitüde von Mann angezogen. Und bei mir war es halt, soll ich jetzt leider Gottes sagen, diese Männer, Art von Männer, die vielleicht ein bisschen mehr Geld hatten, aber die ekelhaftesten, perversesten, pädophilsten Fetische hatten. Wirklich? Also von Vergewaltigungsmachtspiele bis hin zum, wir haben den Banker.
Also da ist Banker gewesen.
Was anderes jetzt.
Ja, okay.
Also wir haben jetzt Selfmade-Millionären Banker, der zum Beispiel will, dass man ihn ein XXL-Dildo in den Po rammt, bis hin, dass er gewickelt werden möchte oder
was?
Dass ich eine Zweijährige spielen soll. Oder der Vater kommt zu mir und der Sohn kam danach und sagt zu mir, ja, mein Papa hat mir gesagt, dass du gut bist, deswegen bin ich zu dir gekommen. Und du denkst dir dann einfach in dem Moment, okay, oder diesen Freier sagt, ja, es tut mir so leid, dass du hier drin bist und ich habe mich in dich verliebt und dies und das, dann zahl mich nicht dafür und pack mich an der Hand und zieh mich raus.
Ja.
Es sind unscheinbare Masken, die da fallen. Mhm. Es ist eine unscheinbare Welt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, manchmal sitze ich in der Bahn, also mittlerweile ja jetzt nicht mehr, weil ich mobil bin, aber ich saß oft in der Bahn, hab mir die Männer mal so angeguckt und studiert und hab dann so begriffen, okay, du stehst auf das, du bist so jemand einer und das prägt dich ja auch.
Ja, extrem. Ich wollte eine Frage, was hast du jetzt so für das Bild von Männern?
Ich kritisiere nicht alle Männer, das mache ich nicht. Ich glaube an diesen guten Mann, aber ich bin sehr, sehr wählerisch geworden. Auch die Männerwahl, was ich jetzt für einen Mann, ich date kaum, allein wegen meinem Sohn schon, weil ich mir dann so denke, könnte er pädophil sein, könnte er nicht pädophil sein. Aber ich bin so, ich glaube, da draußen gibt es auch die guten Männer und da gibt es auch irgendwo meinen Mann, der das Ganze auch akzeptiert, meine Vergangenheit akzeptiert, mich supportet, dass ich dafür einstehe und mich zeige. Und ich habe kein, natürlich habe ich ein extrem krankhaftes und verzerrtes Männerbild danach gehabt und war danach so voll auf, No.
Ja, wiederum verständlich, weil du hast ja wie, das ist ja so eine Diskussion, die man oft führt, dass man ja sagt, nicht alle Männer, was ja eben du auch gesagt hast und absolut so ist, aber trotzdem hast du ja blöd gesagt, wie viele Jahre bist du? Zwei Jahre. Ja. Und du hast täglich Männer gehabt, die das Angebot annehmen. Das ist ja so schockierend, dass man ja, wenn man würde sagen, es braucht irgendwie eine Prostituierte auf der Welt, weil das Angebot die Männer das ja gar nicht würden wollen. Aber der Fakt ist, dass es die Männer und viele Männer das Angebot ja wollen, sonst würde es ja gar keine Prostituierte mehr geben. Das heisst ja wie...
Es ist auch einfach so dieses, guck mal, auch zum Beispiel dieses Problem, dass du mit deiner Ehefrau nicht reden kannst und zu einer Prostituierten gehst. Weißt du, dann denke ich mir so, Schätzchen. Sorry, aber Schätzchen, oder?
Was müsste sich deiner Meinung nach ändern? Auch vielleicht eben gerade, es ist das, ich sehe das Problem ja irgendwie eben auch viel grösser. Es fährt schon wie daheim am Küchentisch, irgendwie, wie die erste Frage an. Eigentlich müsste man ja wie einen Raum schaffen, wo man über all das reden könnte, in einer Beziehung, in einer Familie, damit man gar nicht
auf den Gedanken.
Weißt, also, ich finde es so wichtig, ja, dass du, nehmen wir mal an, jetzt so ein Ehemann und so eine Frau, dass du mit deiner Partnerin redest. Das ist so wichtig. Und wenn du es nicht kannst, such dir Hilfe. Geh zur Therapie. Wenn du pädophile Gedanken hast, geh zur Therapie. Whatever. Das sind so. Oder es gab auch Kunden, die einfach übergrifflich waren. Der eine wollte mich wie festhalten, das Kondom abziehen und dann auch zusammenprügeln, weil ich nicht das und das gemacht hatte, was er wollte. Ja. Weißt du, das sind so Sachen unscheinbar.
Mhm. Wie ist das? Also ich habe für dich, also es ist so, wenn ich dich so anschaue, denke ich so, du bist wirklich einfach so
mittlerweile jetzt
so
jetzt,
stark. Ja. Mittlerweile aber jetzt. Wie hast du das geschafft in dem Moment? Hast du wie das Gefühl gehabt, dass du zwar dein Körper da ist, aber du einfach, also
es war wirklich, der Körper war da, die Seele war nicht da. Du hast eingetauscht. Gegen Geld. Gegen vieles hast du eingetauscht, oder? Und in dem Moment ist es halt einfach so, da halten die Frauen zusammen, aber sonst reden die Frauen nicht. Aber wenn du dann schreist und Hilfe brauchst, dann kommen die Frauen. Und dann halten sie zusammen. Und das ist auch schon noch speziell.
Wie meinst du das?
Situation, ich schrie um Hilfe, weil er mich gepackt hat und fast schlagen wollte, weil ich das nicht mochte, wenn man meine Brüste an. Ich mochte
ja, also
das
du einfach. Hast. Also
weißt du, was ich meine?
Ja,
ich also das war gesagt und dann ja. Schubst er mich weg und wollte wie auf mich los. Und natürlich fange ich an zu schreien und die Frauen kommen dann und helfen dir, oder?
Ja.
Und das ist so, okay, alles klar. Aber danach bist du auch, sorry, das sage, abgefuckt. Also als Frau bist du danach so richtig ekelhaft, kühl, abgefuckt und hast deine Maske. Und es gibt teilweise Frauen, die da 10 Jahre drin sind und dann drogenabhängig werden und dann jeden Tag nur für die Drogen arbeiten. Und was willst du danach machen? Was möchtest du danach machen? Wie kannst du danach dann noch einem Mann vertrauen? Und dass dieses Vertrauen wieder zu gelangen, oder letztens date ich jemanden, der weiß davon alles schön und gut, aber dann dieses Disrespected mir gegenüber zeigen und das in Streit zu benutzen gegen mich, das ist so...
Ja.
Moment mal, wait a minute. Und ich denke mir, alles gut, mittlerweile ist mein innerliches Kind irgendwo geheilt, noch nicht ganz, aber irgendwo geheilt. Und jetzt bin ich stark und du tust mir einfach nur leid, dass du einfach so schwach bist. Genau. Ja, voll.
Das ist mega stark, dass du mit 22 da sitzt und immer das alles schon
erlebt. Aber ganz ehrlich, ich habe ja gar keine andere Wahl.
Ja, sicher.
Also wirklich,
ja,
wo soll ich mich bewerben?
Ja.
Es fing schon, ich habe eine Ausbildung hier angefangen. Und dann saß ich auch bei einem neuen Arbeitgeber, also wollte mich da bewerben bei dem, weil ich den Betrieb wechseln wollte. Und dann habe ich gesagt, dass ich, weil er mich gefragt hatte, wie wirst du denn finanziell unterstützt, dann habe ich Hardwings gesagt. Dann googelt er vor meinen Augen und denkt sich so, Rotlicht, nee, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und das ist so, okay, wo kann ich mich danach bewerben? Ja. In meinem Lebenslauf ist eine Lücke, wo ich gelogen habe. Wo ich irgendwas reingeschrieben habe, was nicht mal stimmt. Das ist so, okay.
Aber also ich hoffe, dass sich das ändert. Weil wir sitzen jetzt mit dir und wenn ich jetzt denke, was du alles erzählst und wie auch klar deine Gedanken sind, dann hat doch das, wenn du jetzt, wenn ich denke, du wirst jetzt arbeiten, das ja gar nichts mit deiner Geschichte vorher zu tun, sondern du musst ja dann einfach einen Job ausführen. Und das heisst, du kannst den Job genau gleich.
Aber also, weißt du, wie vielen Frauen den Mund verboten wird, etwas zu sagen? Nehmen wir mal an. Okay, ganz, ganz. Simples Beispiel, eine Polizistin, die voll meiner Meinung ist und der ihr Chef sagt aber nein. Und es ist so, okay, ihr wird den Mund verboten, sag ich mal. Es ist, es ist genau das gleiche Beispiel, aber ja, mega schwierig auf jeden Fall.
Was würdest du dir hoffen für die Zukunft? Also was müsste sich ändern? Was
das nordische Modell.
Ja.
Das wird schon vieles ändern. Gesellschaftliches Umdenken, Respekt gegen Mann und Frau gegenüber gleichliegend, oder? Das ist so eine wichtige Entscheidung.
Und im kleineren Rahmen, jetzt nicht im politischen, sondern weißt du, so unter, wenn jetzt alle, die uns hören, die vielleicht die Gedanken gar nie gemacht oder gemacht haben, aber nicht, weißt, wie kann man in dieser Situation akut helfen? Weil ich persönlich denke mir immer, am liebsten würde ich alle Frauen nehmen und daheim aufnehmen und weißt, oder so denken, hey, ich will so mein feministisches Herz, das tut so weh, auch wenn ich dir zulasse.
Aber ich glaube, auch da schon.
Wie kann man helfen?
Wir reden ja auch von der Langstraße und jeder ist am Wochenende immer auf der Langstraße. Und dieses, guck mal, da eine Nutte, oder wo ich in der Ausbildung war, sind wir, ihr müsst euch mal überlegen, diese Sexboxen in Altstädten.
Ja, das kann ja
herabwürdigend ist das, dass ihr die Frauen in Boxen
positioniert auf die Straße, dass die Männer dort durchfahren können mit ihren Autos, mit deren Kindersitzen drin und irgendeine Garage reinfahren und also wirklich, wirklich herabwürdigend. Ja. Auch so das zum Beispiel, einfach mal den Respekt und es ist eine sehr, sehr gute Frage. Auch dieses sozial Anbelangte und ich glaube Arbeitsplätze, Wohnungen, Deutschkurse, Integration, das wird schon alles viel helfen. Das würde schon alles viel helfen. Nächstenliebe, das ist so wichtig.
Und vielleicht auch bezogen auf die Männer, also wie muss man mehr über das reden oder was, also das...
Was genau meinst du?
Ja, dass zum Beispiel an einem Mann, der mit seinem Kind sitzt, also das ist so absurd, dass man dann vielleicht auch mehr mit Männern müsste über das reden und erklären, hey, im Fall, das ist nicht okay. Oder, also, ich verstehe wie gar
ich
nicht.
Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, ja, dass du als Mann, wenn wir die Situation haben, Junggesellenabschied, Stripclubs, mach deinen Kollegen klar, nee, ist nicht.
Ja.
Verstehst du, was ich meine? Ganz wichtig. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, ja, es wird da alles für normalisiert. Das ist das Schlimme, es wird normalisiert und dann diese Sozialpädagogen, die dann da irgendwo was zu sagen haben, sitzen da und sagen, ja, ist alles freiwillig. So, ich denke mir, du hast noch nie dein Pro verkauft, also kannst du nicht, du bist vielleicht exzellent und Expertin in dem, was du tust, wenn du dich beliest und studiert hast und, aber du kannst in diesem Aspekt eigentlich gar nicht deinen Mund so groß aufmachen. Funktioniert nicht, weil du dein Pro, ich biete gerne jeder Frau an, jetzt sage ich mal Sozialarbeiterin, die in ihrem Büro sitzt und auch behauptet, wenn es Prostitution nicht mehr gäbe, wird es mehr Vergewaltigung da draußen geben oder die halt komplett gegen das sonstige Modell sind, biete ich gerne an. Nächste Woche machen wir einen Probetag im Club. Gerne. Vom Herzen. Bin ich da, unterstütze ich dich und zeig dir den, weißt du, was ich meine? Einfach mal so einen Aspekt darlegen, verkauf dich selber und dann können wir weiter urteilen. Und ich glaube, dann wären die Meinungen ganz anders, auch den Männern. Ganz ehrlich, dann kommt und lasst euch auch, sorry, dass ich sage, von hinten nehmen. Sorry, dass ich das so
nein, sage. Nein, also ganz ehrlich. Also und ich finde es gut, wenn du das so... Also ich finde das so wichtig und ich denke mir, manchmal, wir leben so in unserer eigenen scheinheiligen Bubble. Auch als ich die zuerst mal kennengelernt habe, ich so gedacht, ich persönlich kann mir das ja vorstellen, was passiert. Und trotzdem ist es immer so, man will sich es nicht vorstellen,
weißt
du, man schiebt es weg.
Weißt du, aber dieses, ja, es ist voll cool, Zuhälter zu sein.
What?
Ich weiß noch, damals in der Schule saß ich mit jemandem in der Klasse, man hat so gefragt, so ein Spaß, ja, was willst du denn später werden, mal irgendwie beruflich. Er hat einfach gesagt, Zuhälter. Und ich habe nicht verstanden, was ist ein Zuhälter. Und ich dachte mir einfach so, jetzt denke ich mir so, nee. Es ist nicht cool.
Nein.
So. Ja, aber das stimmt schon, es ist schon in der Gesellschaft oder eben gerade
voll verankert, Jungs, voll mit diesem so, Deutschrap und Social Media voll verankert, da fängt es ja auch schon. Ich finde, ganz ehrlich, natürlich höre ich Deutschrap und mache das privat und feiere das irgendwo und wenn du doch ein Vorbild für die Gesellschaft bist, dann stell dich nicht auf die Bühne, wie ich das vorhin erwähnt hatte, und sing vor 13-Jährigen, gib's mir Doggy. Yeah. Oder beschönige dieses ganze Onlyfans-Gehabe, deine Emotionen, dein Frausein, dein Frauenbild, deine Seele, psychisch, macht das doch was mit dir. Erwähn das doch mal, was danach abgeht. Wenn du deinen Körper, deine Nacktbilder und so hochlädst, wie man dich im Spotify buchen kann. Hä, in welcher Gesellschaft befinden wir uns eigentlich? Wie krankhaft. Wie krankhaft.
Wieso wird, glaubst du, Onlyfans oft als feministische... Also viele sagen ja, du kannst so wie selber organisieren.
Aber so selber ist es ja nicht. Du tust ja trotzdem Geld entgegennehmen und du hast ja trotzdem den Druck, neuen Content zu posten. Also wenn du es so nötig hast, okay, dann bitte, aber was sollen denn deine Kinder über dich denken? Was willst du, wisst ihr, was ich auch, oh nein, da mische ich mich einfach gar nicht ein. Aber zum Beispiel, wenn ich doch einen Mann liebe, dann liebe ich den doch, dann will ich doch nicht, dass man den nackt sieht, dass man den anfasst, dann ist es meins. Das ist meins. Und das Gleiche denke ich mir einfach so, wie kannst du als Typ sagen, hör, ist voll okay, wenn ich meine Frau anschaffen schicke, wenn meine Frau Onlyfans macht. Da spielt sich was hinter. Stell dir vor, die würden kein Geld dafür bekommen.
Yeah.
Würde dein Mann immer noch bei dir sein? Oder wenn ihr die Rollen mal tauscht, wenn dein Mann sich hingibt und ihr sein Pro verkauft, sag ich mal?
Also glaubst du, meistens ist ein Mann dahinter? Weil eben, ich habe mal einen Artikel gelesen, wo es so ein bisschen geheißen hat, dass sie das 100%, sie hat einfach angefangen, Content machen und anscheinend ist niemand...
Immer der Mann profitiert. Ich finde, ganz ehrlich, wenn eine Frau anfängt, so selber reinzugehen, ohne einen Aspekt dahinter oder sonst
was. Also OnlyFans.
OnlyFans, machen wir mal OnlyFans, so, und da selber reingeht. Und dann auf einmal ein Mann kommt, ob es dein Partner ist oder sonst was, dein Liebhaber, dein Ehemann, und der davon profitiert, hat das nichts mehr was mit Beziehung zu tun. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so, wenn wir über Liebe reden, wahrhaftige und wirklich, wirklich deep. Du kannst mir sagen, was du willst, aber ich würde niemals wollen, dass es gleich mit meinem Mann passiert oder dass Mann sowas will. Dann, wenn es, aber dann, wenn der Mann trotzdem damit close ist, finde ich, dann hat es nochmal irgendwie mit einem Fetisch zu tun. Dann steht der Mann wahrscheinlich drauf, wenn die Frau irgendwie, da gibt es ja auch noch Fetische.
Also ich denke jetzt, wenn du jetzt Fotos postest, sag ich mal auf OnlyFans, und dann würdest du das als Frau so wollen machen, ohne einen Mann dahinter, dann wäre es ja wahrscheinlich wie weniger schlimm, wie wenn es ein Mann, oder
es ist natürlich auch so, okay, wenn du es nötig hast, alles gut, aber wenn du dafür bereit bist, deine Seele und deine Züge einzutauschen,
ich habe auch das Gefühl, so allein schon der Fakt, dass Social Media so zieht, dass man sich als Frau, also ich bin der Meinung, man sollte als Frau können, gefühlt im besten Fall nackt rausstehen und niemand sollte uns sexualisieren oder anlängen, aber das ist ja sowieso ein naiver Gedanke, weil das passiert in 100 Jahren noch nicht. Aber wir geben ja dann wie auch ein Zeichen, wenn wir uns so wie halbnackt immer präsentieren, dass die Männer uns dann wie auch dürfen sexualisieren. Also ich
find, das fängt ja schon auf Snapchat an mit Dickpics.
Ja, es fährt, ja. Es
weißt du, ich meine, wie armselig muss man als Mann sein? Ich habe mir mittlerweile Snapchat runtergeladen, schon ein, zwei Jährchen. Ich will da gar nicht mehr raufgucken, weil wirklich jeder zweite Chat, ich kenne die nicht mal und habe auch keinen Überblick mehr, und dann jeder zweite Chat ist wirklich so ein Dickpic. Wow. Wie armselig und wertlos bist du denn als Mann, dass du dein Glied, stell dir mal vor, wir Frauen würden das machen.
Ja.
So, dann wäre ich ich weiß noch, wo ich mein erstes Mal hatte, das ging dann rum, bei 800 Schülern auf der Schule, und ich war die größte Schlampe auf der Schule.
Obwohl es hat zwei Bruch zum Sex.
Weißt du, was ich meine? Ja. Er war natürlich der Coole und ich habe sie gebankt und was weiß ich. Und ich war halt das Mäuschen, was einfach dann... Und wenn wir davon ausgehen, müssen wir eigentlich... Aber das gibt es nicht. Hab ich das Gefühl.
Ich finde das immer mega eine schwierige Diskussion.
Ich finde ganz ehrlich, Frauen und Männer sollten ganz wichtig das sagen, was sie denken.
Ja, absolut. Ja, ja.
Gleichberechtigung.
Durch und durch. Aber manchmal habe ich mit mir selber so ein bisschen das Problem, weil ich nicht weiß, sogar so mit Social Media, mit Fotoposten, denke ich mir amig so, eigentlich ist es ja nice, jede Frau soll sich so zeigen, wie sie ist, und sie darf sich auch gefühlt nackt zeigen, wenn sie sich wohlfühlt. Mhm. Und dann wieder auf der anderen Seite bin ich so, vielleicht gescheiter nicht. Weißt du, gerade so Social Media finde ich mega krass, weil ich mir so oft
denke. Traurig ist, du denkst halt schon drüber nach, was die anderen Leute denken.
Und das ist genau das, ja.
Und ich finde, ich denke halt einfach, ohne Social Media heutzutage wäre vieles, vieles leichter. Mhm. Wäre die Partnersuche viel leichter, wäre das einfach viel leichter, weil dich das gar nicht juckt, was andere über dich denken. Und ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen. Du bist deine eigene Persönlichkeit, du hast deine Persönlichkeit, und die erstmal danach wieder kennenzulernen, nach diesem Rotlicht und allgemein auch kennenzulernen, ist ein Game Changer. Das ist wirklich... Personality kennenzulernen und sich zu vertiefen und zu manifestieren, ist wirklich, wirklich ein Luxus danach. Wenn du selbstbestimmt dann im Leben stehst und selbstbewusst, dann ist es so, dich interessiert dann überhaupt nichts mehr. Und ich glaube, deswegen sitze ich auch heute hier, weil mich das gar nicht mehr interessiert. Das denke ich einfach. Ich weiß nicht.
Ja, mal, also kann ich voll unterschreiben. Wie nutzt du Social Media heutzutage?
Ich habe mal angefangen, Bilder von mir und Kian zu posten. Ich dachte so, gehe ich jetzt auf den Mami-Content? Und dann habe ich aber lange auch überlegt, ist es lang in Überlegung gewesen, mit Social Media anzufangen, wegen dieser Geschichte. Alles kam zum einen, aber jetzt nutze ich eigentlich ein paar Mami-Videos. Ansonsten natürlich Hauptthema das Rotlicht. Kann man das so sein?
Ja.
Aber ich sehe mich halt so voll, ich hätte so voll Bock, mehr zu machen, so mit Jugendlichen, Aufklärung, und das ist mir extrem wichtig. Ich will halt einfach, Leute sagen immer, wenn die mich jetzt so sehen, ja, du siehst voll arrogant aus und sonst was, aber ich will halt die Maus sein, die irgendwie in den Schulen oder irgendwie als Vorbild
das bildet. Das finde ich einfach so wichtig,
einfach mal was anderes, einfach mal, okay. Und wir machen das jetzt. Motivation, mal was ganz anderes.
Weil eben, ja. Muss ich schon sagen, eben, ich finde, Social Media hat mega viele negative Aspekte, wo wir jetzt gerade vorher darüber geredet haben, aber es hat eben auch die positive Seite, dass genau du dort deine Stimme hast.
Weißt, ja, logisch, aber stell dir mal vor, es würde gar kein Social Media geben. Ja. Dann würde es natürlich andere Wege geben.
Ja, es würde andere Wege geben. Leider ist es ja nicht so, dass es gerade Prostitution oder Sexualisierung vor Frau erst seit Social Media gibt, sondern das gibt es ja leider schon seit immer. Es hat ja schon in den Heftchen angefangen. Mhm. Es ist ja immer so, dass.
Aber damals war es, habe ich das Gefühl, einfach nicht so aggressiv und
so schnell
gemacht wie jetzt. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, es ist schon mega crazy. Es ist auf eine Art gute Entwicklung, weil man kann sich. Wir haben mal eine Podcast-Folge über Social Media Fluch und sagen, es ist wirklich, wie du sagst, es ist Fluch, weil man immer noch krasser denkt, man muss noch besser aussehen, noch dünner sein, noch mehr zeigen.
Oh,
und auf die andere Seite kann man aber eben auch seine Community finden, seine Stimme.
Das ist halt schon, ich glaube, eben, wir sind alle so ein bisschen aus der gleichen Generation, wir sind alle mit dem aufgewachsen. Du siehst auf Social Media die ganze Zeit nur perfekte Körper. Also du siehst wirklich die ganze Zeit, früher hast du vielleicht ein Heftchen nehmen, wo du mal ein Model gesehen hast, das auch perfekt aussieht und das dann das Vorbild gewesen. Aber heute hast du wirklich konstant halt
extrem. Und auch danach macht es ja was mit dir, dieses Zurechtmachen, und du hast ja in der Prostitution eine zweite Maske. Du bist ja nicht irgendwie Grazia, du bist ja irgendwie dann Anna und machst dich halt oftmals jünger. Wisst ihr, was ich meine? Und dann hast du halt eine Maske, dir geht's gut. Egal was kam, dir geht's gut. Aber dich zurechtzumachen und dieses, ich habe Perfektionismus, also wirklich im Gesicht, ich guck, da kommt ganz, ganz große Selbstzweifel. Und ich glaube, ist nicht nur bei mir, sondern auch bei den kleinen Mädels schon in den Schulen, sag ich mal. Der erste Liebeskummer, und dann sehen die anderen Mädels, die haben das. Und ich weiß noch, wo ich zum Beispiel in der Schule, wir hatten wirklich nicht viel. Und dann gehst du natürlich in der Schule und wirst dafür gemobbt, weil du nicht viel hattest. So, das ist doch belanglos. Sorry.
Ja, klar.
Oder weil du halt anders bist.
Wow, heavy. Jetzt haben wir, glaube ich, schon über, ich weiß gar nicht, wie lange geredet, etwa schon eineinhalb Stunden.
Ja,
oder? Jetzt sind wir schon sehr, aber wir könnten stundenlang mit dir reden. Ich persönlich bin eh grosser Fan, wie du herstehst und deine Geschichte erzählst. Und auch irgendwo durch. Ich glaube auch, wie du gibst uns allen Frauen eine Stimme, weil das, was du erlebt hast, ist wie ein Extremfall. Aber es ist so eine grosse Realität von leider vielen anderen Frauen. Und das könnte allen irgendwo durch passieren. Und wir müssen uns und unseren Körper lernen schützen. Und wenn du so offen darüber redest, dann gibt das mir auch das Gefühl, ein gutes Gefühl, zum Wissen, hey, du hast es geschafft, wir schaffen das alle irgendwie auch. Also,
ich finde halt einfach wichtig, du als Frau, du bist wunderschön, so wie du bist, ob du deine Kurven hast. Ich stehe manchmal echt vorm Spiegel und denke mir, ja, mein dies, mein das und meine Dehnungsstreifen. Und ich denke mir, so kleine Diskussionen, zum Beispiel wegen meinen Schwangerschaftsstreifen am Bauch.
Aber du bist Mami?
Ja, weißt du, ich denke mir so, irgendwann wird Kian kommen und will die anmalen. Und das sind so Erinnerungen. Und ich finde es so wichtig zu sagen, hey, du bist gut, so wie du bist. Ja. Und lern deinen Selbstwert kennen. Und auch als Typ, sag ich mal, du hast es nicht nötig, deinen Dickpick rumzuschicken. Nein.
Ja. Nein. Ja, aber das haben wir auch schon geredet. Da ist ja auch schon Erfahrung gemacht. Ja. Als Influencerin sie.
Aber wirklich.
Ja. Darum habe ich eben auch ein bisschen anderen Bezug zu Social Media. Das ist wirklich mein Haupt. Also, aber ich verstehe all die Aspekte. Wir haben dann auch schon Folge darüber gemacht. Und ich bin mir völlig bewusst, dass Social Media nicht nur
positiv ist. Aber wie übergriffig ist es einfach so aus
dem Nichts? Ja, also ich meine jetzt nur Dickpics, das ist ja ein hoher Übergriff. Also,
weißt du, sie aus dem Nichts und du kennst sie nicht, aber man ist so. Hä? Also, sorry, stell mir vor, ich bin irgendwie Jungfrau und melde mich mal an auf Social Media mit 16 oder so, und auf einmal bekomme ich auf Snapchat und bekomme
Dinge. Ja, ob Jungfrau oder nee, Fall, das ist einfach.
Ja, das passiert auf jeden Fall extrem viel. Also gerade bei jungen Mädchen, dass die ja irgendwie Dickpics zugeschickt kriegen. Darum finde ich es mega wichtig, dass man sich dann bewusst ist, auch als Eltern, wenn Tochter oder auch der Sohn auf Social Media geht, dass du das Profil anschaust und schaust, wie das eingestellt ist, dass es eben so eingestellt ist, dass dir nicht jeder Bilder und Nachrichten zuschicken kann, weil gerade bei Jungen passiert das extrem oft. Und vielleicht checkt man das gerne nicht, aber es ist mega traumatisierend. Also ich habe das auch selber erlebt, dass ich mit 13 irgendwie auf Snapchat von irgendwelchen Profil Dickpics gekriegt habe. Und nicht, weil ich etwas gemacht habe, sondern
nein, einfach, logisch nicht.
Weil das irgendwie, keine Ahnung, der das wahrscheinlich an tausende Profile geschickt hat. Und,
voll.
Ja, voll. Und das ist einfach, das prägt die in dem jungen Alter extrem. Voll. Und das normalisiert es irgendwie und das sollte es überhaupt nicht.
Voll.
Nein, es ist einfach grusig. Es ist einfach richtig grusig und frech und nicht okay, das ist einfach, ja, das ist einfach nicht okay. So, frage ob man es will sehen. Und wenn man zurückschreibt, ja, okay, schick, was du willst. Und wenn man Nein sagt, ist es einfach ein Nein. Und zwar immer. Also, hallo? Ja, nein. Mega. Mega fest.
Das ist ja auch das gleiche zum Beispiel im Club. Wenn du sagst Nein und das wird nicht respektiert. Ja. Und man grapscht dich trotzdem an. Oder die Situation, jemand hat mich mal nach Hause gefahren und seine Hand auf mein Bein und ich sag nein und trotzdem greift er weiter und denkst du bist angetrunken, du bist musst irgendwie nach Hause und dann bist du da in so einer brenzlichen Situation als Frau.
Ja.
Oder vorhin die Diskussion, die wir hatten, zum Beispiel das mit dem Schlüssel.
Ja.
So.
Dass wir immer den Schlüssel haben mit dem Heilauf. Ja. Ja.
Ich habe das Gefühl, du das alles, was du erlebt hast, bist du wie noch vorsichtig oder hast mehr Angst oder?
Angst habe ich nicht.
Ja.
Ich würde sagen, ich habe nur Angst vor Gott, aber ich bin vorsichtig, ich bin wählerisch und ich kann vieles sehr schnell einschätzen und lesen. Mhm. Gott sei Dank kann ich jetzt mehr verstehen und lesen.
Mhm.
Ich bin nicht mehr naiver als vorher, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Und allein wegen den Kleinen ist es einfach so, okay, Distanz, voll.
Hast du vielleicht so als Abschluss...
Ja, jetzt habe ich wirklich sehr gespannt.
Ja, hast du vielleicht als Abschluss noch etwas, wo du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mit auf den Weg
geben?
Ja.
Träumt. Ganz, ganz, ganz groß. Träumen. Schreibt irgendwie auf ein Blatt Papier Träume auf. Auch wenn es irgendwie ein Penthouse ist oder sonst was. Irgendwie wird sich das schon erfüllen, wenn du fest dran glaubst. Und vor allem Respekt. Ganz, ganz wichtig. Den Respekt bewahren. Offene Kommunikation mit den Eltern und lieb dich selbst an erster Stelle. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Muss ich mir selber eingestehen, auch als Mama. Ich liebe mich an erster Stelle, weil wenn es mir nicht gut geht, geht es meinem Kind nicht gut.
Mhm.
Genau.
Wow.
Ja, also da ist gar nicht mehr
Arzt. Ja, das ist jetzt ein richtig schönes Schlusswort gewesen. Danke dir
viel mal, dass du eben da angekommen bist und deine Geschichte so erzählst und dass du das überhaupt machst, überall in allen Formaten. Eben, wir haben gehört, du warst auch im SRF gewesen. Wir würden das sonst sicher auch unten in der Beschreibung verlinken, die Sendung, damit ihr die auch schauen könnt. Und ja, einfach
danke schön. Danke euch.
Girl Stuff. Das ist ein Podcast von zwei Girls, die über alle möglichen Stuff reden.
Der Safe Space für euch und für alle eure Themen. Ich bin Janice
und ich bin Ramsey.